Gelobt sei der Herr. Ich freue mich auch, heute Abend mit euch hier sein zu dürfen, an diesem Weihnachtsgottesdienst. Und heuer ist wirklich Weihnachten anders. Diese Woche war ich mit meinem kleinen Sohn, mit dem Jan, im Einkaufszentrum. Wir wollten ein paar Sachen erledigen und ich halte ihn an der Hand, habe die Maske oben gehabt natürlich. Er hat das Privileg, noch sehr jung zu sein, wenig von der Krise mitzubekommen und auch keine Maske tragen zu müssen. Und auf einmal an der Hand schaut er mich an und fragt mich auf Rumänisch, was riecht hier so? Ich habe nicht gewusst. Ich habe mich links nach rechts geschaut, meine Maske kurz unter die Nase geschoben und gerochen, ah, Kekse. Da war eine Bäckerei, die haben Kekse gebacken. Und er hat das Privileg gehabt, diese Kekse zu riechen. Ich wegen der Maske habe nichts gerochen, außer meinen ausgeatmeten Kohlendioxid. Weihnachten ist anders und wir kommen auch nicht in den Geruch von Weihnachten, so wie Jesus gesagt hat. Und dennoch, die Essenz ist eine, dass Jesus Christus für uns gekommen ist, dass wir uns freuen dürfen, dass wir den Heiland haben und dass dieser Jesus Christus unveränderlich gleich ist, egal was mit der Zeit geschieht. Und dieses wunderbare Lied, das instrumental gespielt wurde, apropos vielen Dank, dass ihr euch motiviert habt und zusammen getroffen habt, geprobt habt und diese Lieder instrumental gebracht habt, dieses Lied, das sie gespielt haben, das O come, come Emmanuel, komm, komm Emmanuel, ist eines der ältesten Weihnachtslieder, wurde im 8. 9. Jahrhundert in den Klöstern gesungen, kurz vor Weihnachten, um über diese Freude zu sprechen. Dieser Emmanuel, dieser Jesus Christus, der mit uns ist, ist derselbe heute. Und lasst mich euch einladen, kurz aufzustehen und wir möchten den Text lesen für die Botschaft heute Abend. Und ich lese einfach die paar Verse weiter, die Jesus schon angefangen hat zu lesen aus Jesaja Kapitel 9. Und wir lesen mit Vers 1 nochmal, Vers 1 und 2 bis inklusive Vers 6. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung wie folgt. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter. Und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapften im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt, vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Amen. Setzt euch bitte. Warum wurde Jesus geboren? Warum wurde Jesus geboren? Diese Frage könnten wir bis Weihnachten beantworten. Diese Frage wird in der Theologie, in den Universitäten debattiert und diskutiert. Über diese Frage wurden Bücher und Bänder geschrieben, Dissertationen, Habilitationen. Ganze Bücher und Studienzweige haben sich daraus abgeleitet. Und ich habe gedacht, welche Antwort kann ich euch in einer kurzen Zeit heute Abend geben? Eine Antwort, die vielleicht auch für unsere Zeit heute relevant ist. Eine Antwort, die uns vielleicht Gott ganz persönlich geben möchte. Weil wisst ihr, wenn etwas der Teufel in seinem Ziel hat, ist es nicht nur die Menschen davon abzuhalten, die Wahrheit, Jesus Christus zu erkennen, sondern wenn möglich ist, das Bild über Jesus Christus zu verzehren und uns ein falsches Bild über ihn zu geben. Und das haben wir heute leider. Menschen, die Jesus verneinen, ein falsches Bild über ihn, also verneinen nicht seinen Glauben, oder sie glauben, aber sie haben ein total falsches Bild von ihm. Und ich glaube, dass die Zeit, in der wir leben, uns oft persönlich falsche Antworten geben kann und eine falsche Fährte locken kann. Und auch wenn wir theologisch richtig unterwegs sind, wir einen Bezug zu Gott entwickeln, der falsch ist. Und das größte Problem in der Beziehung zu Gott ist oft nicht die Kopffrage, die Logik über Gott, sondern die Herzensfrage, die Beziehungsfrage. Weil oft in den Gesprächen zwischen Jesus und den Jüngern war die Kopffrage eine komplizierte und es gab keine Antwort. Jesus hat oft den Jüngern keine Antwort gegeben, oft hatten sie keine Antwort. Aber eine Sache war immer sehr wichtig, die Herzensfrage, die Beziehungsfrage. Und als es darum ging, und ich habe vor kurzem darüber gepredigt, dass Jesus den Jüngern sagt, dass wer seinen Leib nicht isst, sein Fleisch nicht isst und sein Blut nicht trinkt, viele Jünger sind weggegangen, weil sie haben es nicht verstanden. Die paar Jünger sind doch bei ihm geblieben, die 12. Und als Petrus gefragt wurde und die Jünger, warum sie nicht weggehen, hat er gesagt, wir haben nicht die Antwort auf die Kopffrage, aber wir wissen, wer du bist, wir haben die Beziehung zu dir. Und das möchte ich euch heute vermitteln. Eine Herzensanfrage, eine Beziehungsfrage beantworten. Und zwar aus dieser Ebene möchten wir reden, warum Jesus geboren wurde. Vers 1 mit 2 aus diesem Text sagt uns, dass das Volk, das in der Finsternis wandelt, ein großes Licht gesehen hat und die Bewohner des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und eine Sache, die uns Gott vermitteln möchte, durch die Geburt Jesu Christi und durch die er uns auch in dieser schwierigen Zeit, in der wir heute leben, vielleicht etwas korrigieren möchte, ist, Jesus Christus wurde geboren, weil Gott uns nicht vergessen hat. Die Geburt Jesu Christi ist eine Verneinung der Lüge des Teufels, eine Verneinung der irdischen sichtbaren Tatsachen der Zeit, die uns sagen könnten, Gott hat uns vergessen. Gott hat uns vergessen und alles, was er versprochen hat, hat sich aufgelöst. Durch das Kommen Jesu Christi und durch das Weihnachten 2020 möchte uns Gott erinnern, dass er uns nicht vergessen hat. Die Finsternis und das Leben in der Finsternis spiegelt eigentlich diese Abwesenheit von Gott, dieses Wandeln außerhalb einer Lichtquelle, ein Herumtasten, das keine Perspektive hat. Und was mich hier so erschaudert, ist, dass dieses Volk, das in der Finsternis schon wandelt. Wisst ihr, Finsternis ist keine Umgebung, wo wir Menschen ausgestattet sind, zu wandeln. Ja, abgesehen hat ein Nachtsichtgerät oder man ist eine Katze, die sehr, sehr gut sieht. Wir sind aber weder Katzen und wir haben noch Nachtsichtgeräte von Natur aus eingebaut. Und wenn es dunkel ist, normalerweise stehst du starr, bist unsicher, bewegst dich nicht. Aber dieses Volk steht hier, das ist in der Finsternis gewandelt. Das heißt, lange, lange, lange Zeit war dort Finsternis, dass sie sich daran gewohnt haben. Sie haben sich daran gewöhnt, sie haben sogar die Fähigkeit entwickelt, zu wandeln, zu gehen in Finsternis. Das heißt, sie haben gesagt, okay, das ist die neue Realität. Das ist die neue Normalität. That's it. Ja? Und sie leben im Land der Todesschatten. Und in diesem Zustand lebten die Leute. Es geht um das Volk Gottes. Um das Volk Gottes, das von Anfang an viele Prophezeiungen gehabt hat. Es war der Sündenfall da und gleich von Anfang an, wo Adam und Eva gefallen ist, macht Gott eine Verheißung im ersten Buch Mose 3 mit 15, wo er sagt, dass jemand kommen wird, ein Nachkomme, der durch die Frau in die Welt kommt. Der wird den Sieg über die Schlange geben. Und durch diesen Nachfolger, der auch verletzt wird durch diesen Kampf, wird er Sieg bringen. Und es folgten viele, viele Prophezeiungen. Moses prophezeit und sagt, dass Gott auch einen Propheten aufbringen wird, so wie ich einer bin. Dann kommen Offenbarungen über den Messias, der kommen wird. Und in Jesaja haben wir hier, wenn ihr wollt, einen Höhepunkt der Prophezeiungen, dass jemand kommen wird über seine Geburt, über sein Leben, über seinen Tod. Jesaja 53 wird sehr viel gesagt. Aber die Menschen hörten und irgendwann gewöhnten sich dennoch, es ist finster, es ist dunkel und es wird anscheinend so bleiben. Es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und dieses Gefühl, dass Gott uns verlassen hat, dass Gott auf seine Verheißungen vergessen hat, bringt sogar der Psalter zum Vorschein. Und mir gefallen die Psalmen so gut, weil sie sprechen nicht aus einer wie sollte ich mich verhalten und wie sollte ich mich fühlen als Christ-Perspektive, sondern aus einer Perspektive, mir geht es so, ich fühle mich so und ich komme zu Gott so, wie ich mich fühle, Perspektive. Und in Psalm 42 sagen hier die Söhne Korachs, die waren sehr transparent in ihren Worten, mit Vers 10 folgendermaßen: Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Und dieses Gefühl kommt über das Volk. Und dieses Gefühl kommt auch über dich und über mich in dieser Zeit sehr oft, dass wir uns von Gott verlassen vielleicht fühlen, von Gott vergessen fühlen. Und Gott bricht dieses Schweigen durch die Geburt Jesus Christus und sagt, das Volk, das in der Finsternis wandelt und damit gewohnt ist, sieht ein Licht, es kommt. Diejenigen, die nur noch an Nacht gewohnt sind, nur noch die Finsternis sehen, auf einmal scheint ein Licht auf. Das ist so wie, ich weiß nicht, wie diese Höhlentiere heißen, das sind welche, Drachenmolche, glaube ich, heißen die. Das sind so Tiere, in einer einzigen Höhle in China gibt es die, glaube ich, die leben in Höhlen und die haben gar keine Augen, weil die nur in der Finsternis leben, geboren, leben und sterben. Die sind nur dort und sie haben gar keine Augen. Sie haben gar keine Augen, weil es dort kein Licht gibt. Und auf einmal kommt dort Licht hinein. Und auf einmal kommt das Element hinein, das einfach als inexistent gesagt wurde. Und Gott kommt durch Jesus Christus und die Verheißung des Erretters kommt und spricht in die Welt hinein. Gott ist niemals zu spät. Gott kommt niemals zu spät. Er kommt genau zu seiner richtigen Zeit. Es ist aber halt sein Timing. Und dieses Weihnachten dürfen wir uns nochmal erinnern, dass so wie die Menschen, die Jahrhunderte gewartet haben, zwischen Alten und Neuen Testament sind 400 Jahre verstrichen, wo wirklich geschwiegen wurde und Gott durch die Propheten nicht gesprochen hat. Und dennoch kommt Jesus zu seiner richtigen Zeit und Gott erfüllt all seine Versprechen und alle Prophezeiungen über das irdische Leben Jesu Christi erfüllen sich eins zu eins. Genauso möchte ich euch heute sagen zu diesem Weihnachtsgottesdienst, dass Gott noch immer treu geblieben ist. Dass Gott seine Versprechen hält. Und dass du und ich ihm aus ganzem Herzen vertrauen dürfen. Ich glaube, dass diese Botschaft dir Gott heute bringen möchte. In deinem Zustand, wo du bist, mit deinen Fragen, die du hast, mit deiner Unsicherheit, die du vielleicht mit dir mitträgst, vielleicht mit dem Warten auf die Versprechungen, die Gott dir gemacht hat und die auf sich warten lassen, sei es persönlicher Natur, sei es spiritueller Natur, sei es, was deine Zukunft familienmäßig anbelangt oder berufsmäßig anbelangt. Ich möchte sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott vergisst nicht. Gott ist sehr alt, er ist ewig, aber er hat null Anzeichen von Alzheimer. Null Anzeichen von Alzheimer. Und er wird es auch nie haben, weil Gott niemals vergisst. Und apropos Gottes Vergesslichkeit, Gott vergisst auch nicht Sünden. Sie erlöschen sich nicht, aber Gott entscheidet sich durch Jesus Christus, sich nicht mehr an unsere Sünden zu erinnern, beziehungsweise uns nicht mehr aufgrund unserer Sünden zu behandeln, sondern uns durch das Prisma seines Sohnes zu sehen. Und das ist bereits schon die zweite Antwort auf die Frage, warum Jesus Christus geboren wurde. Und zwar, weil Gott uns nicht aufgegeben hat. Gott hat uns nicht nur, dass er uns nicht vergessen hat und all seine Verheißungen erfüllt und genau in seinem Wissen uns hält und nichts ihm entrinnt, sondern Gott hat uns auch nicht aufgegeben. Schaut, was hier Vers 3 bis 5 sagt. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man wird seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedenfürst nennen. Gott hat uns nicht aufgegeben. Die Menschheit hat ein uraltes Problem und das kennen wir, es wurde angesprochen, das Problem der Sünde. Und im gesamten Alten Testament lässt Gott die Menschheit dieses Problem sehen und bringt das Sündensystem mit dem Opfertieren, mit den 10 Geboten. Und eigentlich das Ganze hat nur der Menschheit immer mehr gezeigt, wie unfähig wir sind, das Problem der Sünde zu lösen. Das beste Beispiel bist ja du. Das beste Beispiel bin ja ich. Wie wir vergeblich und kraftlos mit unseren Sünden oft kämpfen, bis wir zu Christus kommen. Weil die Lösung ist in Jesus Christus. Und hier steht, dass das Joch hast du zerbrochen. Den Stab und den Stecken des Treibers hast du gebrochen. Das heißt, dass die Lösung von Gott gekommen ist. So oft geben wir uns selber auf. So oft hast du vielleicht dich selber aufgegeben im Kampf gegen die Sünde, im Kampf vielleicht besser zu werden. Ich möchte dir eine gute Botschaft bringen. Die Ankunft Jesu Christi, die Geburt Jesu Christi in Bethlehem zeigt uns, dass uns Gott nicht aufgegeben hat. Er hat uns nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil, er hat die Sünde gebracht, die Lösung für die Sünde gebracht, die kein anderer bringen konnte. Jesus Christus ist nicht gekommen, lediglich um unsere Sünden zu vergeben. Vielleicht erzähle ich euch etwas Neues oder etwas, was für euch neu klingt. Aber es ist sehr, sehr, sehr reduzierend zu sagen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um lediglich unsere Sünden zu vergeben. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Sünden zu vergeben, damit du und ich dann weitergehen, wieder auf die Schnauze fallen, in Sünde fallen und dann wieder zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. Und wir gehen raus, unfähig, den richtigen Weg zu gehen. Wir fallen in Sünde, kommen zu Jesus, gehen hinaus. Nein! Das, was Jesus gekommen ist, um zu tun, ist nicht, um uns von Sünden also Vergebung zu schenken, lediglich, sondern uns zu befreien und uns ein komplett neues Herz zu schenken. Zu Nikodemus sagt er ganz klar, in das Reich Gottes werden nicht die Menschen kommen, die nur Vergebung der Sünden haben. Er sagt nicht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht du von den Sünden vergeben bist, dann kommst du in den Himmel. Nein, er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Das heißt, dass das Lösungswerk, das Gott für uns bringt durch Jesus Christus, nicht nur eine Reinwaschung von der Sünde ist, sondern eine komplette Erneuerung, ein komplett neues Herz, das Gott dir schenken möchte. Und Hesekiel spricht darüber, dass Gott uns das steinerne Herz aus der Brust reißen möchte und uns ein neues Herz schenken möchte, das die Fähigkeit hat und die Kraft hat, nach Gottes Willen zu leben. Und viele Christen, die sich Christen nennen heute, haben genau dieses Problem. Sie reduzieren das Kommen Jesu Christi lediglich auf ein Gebet, wo wir um Sündenvergebung bitten. Und verstehe nicht vollkommen, dass damit sie ein neues Leben führen können, sie ein neues Herz brauchen. Und Jesus genau das gebracht hat. Er gibt uns die Möglichkeit, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass durch das Kommen Jesu Christi, der in Bethlehem vor 2000 Jahren geboren wurde, Gott dir die Chance gibt, dass du zu ihm kommst, dass du nicht nur Vergebung der Sünden bekommst, dass du nicht nur Befreiung bekommst von der Kraft der Sünde, die du nicht ablegen kannst, obwohl du es möchtest, sondern dass du durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Herz bekommst, das so leben kann, wie Jesus gelebt hat. Halleluja. In dem der Heilige Geist wohnen kann, das weiteres Licht in die Welt bringt, so wie Jesus es gebracht hat. Und der durch die Kraft Gottes leben kann, so wie Jesus gelebt hat. Du schaust auf die Seiten der Bibel. Du siehst das Leben Jesu Christi. Du siehst das Leben der Aposteln und du denkst dir, boah, das sind wunderbare Menschen, das sind Lektionen, wo wir uns inspirieren. Nein, es ist die Kraft Gottes, die auch in deinem Leben wirken kann, wenn du das Angebot Jesu Christi für dich komplett annimmst. Wir schauen oft auf die Jünger in den Evangelien und sagen, boah, die hat es auf die Schnauze gehaut. Boah, die sind gefallen. Petrus hat den Herrn verleugnet, Judas hat sich erhängt, die haben Sachen aufgeführt, die haben sich gestritten, wer der Größere ist. Und wir sagen, puh, die sind eh so wie wir, das passt eh. Und wir vergessen,
das ist das Bild vorher. Aber es kommt der Höhepunkt des irdischen Lebens Jesu Christi. Das ist nicht der Eintritt in Jerusalem, wo alle Palmzweige auf dem Weg liegen. Es ist nicht dort, wo er vor dem Grab von Lazarus ihn herausruft und Wunder macht, dass er rauskommt. Es ist nicht die Vermehrung der Fische, es ist das Kreuz. Und nach dem Kreuz, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt kommt ein Pfingsten, kommt eine Erneuerung der Jünger, kommt die Füllung mit dem Heiligen Geist. Und dann finden wir in der Apostelgeschichte Jünger, die voller Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft Jesu Christi wandeln, die Wunder Jesu Christi tun, die Worte Jesu Christi sprechen und das Reich Gottes weiterbringen. Das ist das Maß der Jüngerschaft, in der wir hineintreten sollen. Und das ist die Möglichkeit, die Jesus bringt. Wisst ihr warum? Weil Gott uns nicht aufgegeben hat. Und weil er gesehen hat, dass wir das Joch nicht brechen können. Und weil er dich sieht, dass du dich quälst und nicht voranschreiten kannst. Und weil er dich sieht, dass du vergeblich versuchst, dein Leben zu verändern. Sagt er, weißt du was? Ich bringe die Lösung. Und wenn du dich aufgeben wolltest und wenn du schon verzweifelt warst an deinen Fähigkeiten und auch wenn du geglaubt hast, dass Gott dich aufgegeben hat und dich aufgibt und wenn du die Lüge des Teufels geglaubt hast, dass du den Heiligen Geist gelästert hast, bla bla bla, will ich dir heute Abend sagen, wenn du hier bist, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du den Wunsch hast, Gott zu suchen, dann ist das der Beweis, Gott hat dich nicht aufgegeben. Du bist nicht von der Brücke gesprungen, du bist nicht gehirntot in einem Krankenhaus auf der Intensivstation, du bist nicht 2 Meter unter der Erde. Weißt du warum? Weil Gott dich nicht aufgegeben hat. Weil er dich liebt, weil er vor 2000 Jahren Jesus Christus geschickt hat, in Bethlehem geboren zu werden. Und er heute wieder erinnern möchte, er gibt dich nicht auf. Er hat die Lösung für dich in Jesus Christus. Komm zu ihm und nimm sie an. Er hat uns nicht aufgegeben, wir dürfen nicht aufgeben. Heute Abend lädt dich Gott ein dazu, ihm neu zu vertrauen. Hast du selber versucht, dein Leben zu verändern? Hast du selber versucht, besser zu werden? Dann will ich dir sagen, du hast Götzendienst gemacht. Weil jedes Mal, wenn ich mir sage, nachdem ich sündige, ich werde es besser machen, wisst ihr, auf wen ich dann vertraue? Auf mich. Ich werde es besser machen. Ich werde nicht mehr sündigen. Ich werde mehr beten. Ich werde freundlicher sein. Ich werde. Und Gott sagt, bitteschön, machst du. Und weißt du, was du machst? Du fällst auf die Schnauze. Ich falle auf die Schnauze, weil die Lösung bringt Gott. Wenn wir sagen, Herr, ich brauche dich. Ich weiß ganz genau, ich kann es nicht tun, aber ich komme zu dir, weil du hast das Joch gebrochen. Du hast die schmutzigen, blutigen Kleider des Krieges, der Schlachten, die ich verloren habe, von mir gerissen und verbrannt. Du hast Jesus geschickt und das Wunderbare hier über Jesus ist, es ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, das spricht über die wunderbare doppelte Natur Jesu Christi. Das Kind ist geboren. In der leiblichen irdischen Form wurde Jesus als Kind geboren, aber der Sohn ist nicht geboren, er ist gegeben. Er ist von ewig her und er ist gegeben, von Gott gegeben und auf ihm wird die Lösung sein. Auf ihn ruht die Herrschaft. Er ist wunderbar. Wenn du Wunder brauchst, ist er derjenige, der dein Leben verändert. Er ist Ratgeber. Wenn du Fragen hast, nicht weiter weißt, er ist die Antwort für dich. Wenn du schwach bist, ist er der starke Gott. Wenn du vergänglich bist und du siehst die Vergänglichkeit im Prisma einer Pandemie, dann ist er ewig Vater. Und wenn du keine Ruhe hast, dann ist er der Friedenfürst für dein Leben. Er ist alles. Und Paulus sagt, er wurde für uns für alles gemacht. Vergebung, Heiligung, alles ist Jesus für uns gemacht worden. In ihm haben wir alles. Und durch ihn, in ihm und für ihn sind alle Dinge. Deswegen konzentriere dich auf ihn. Konzentriere dich auf ihn. Und wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, du hast keine Chance, gib doch auf. Gott hat dich längst aufgegeben. Dann kommt Bethlehem ins Spiel. Dann kommt Jesus ins Spiel. Und Gott sagt, ich habe dich nicht aufgegeben. Aber schau auf meine Lösung, schau auf Jesus Christus. Der letzte Gedanke für heute Abend, warum Jesus geboren wurde. Ich lese hier Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Warum wurde Jesus geboren? Weil uns Gott nicht vergessen hat. Weil uns Gott nicht aufgegeben hat. Und weil Gott nicht aufgehalten werden kann. Jesus Christus kommt und die Geburt Jesu Christi zeigt uns, dass Gott nicht aufgehalten werden kann. Die Mehrung des der Herrschaft und des Friedens werden kein Ende haben. Das Königreich, das gegründet wird, wird ein ewiges sein und der Eifer des Herrn wird dies tun. Nichts und niemand konnte Gott entgegenstehen. Wisst ihr, wann Jesus geboren wurde? Wenn ich Gottes Zeitmanager sein hätte sollen, ich hätte ein anderes Timing ausgewählt. Israel in einer Besatzung vom Römischen Reich, die taten alles, was sie wollten dem Volk. Es war die Zeit, wo Augustinus gesagt hat, okay, ich zähle jetzt meine Sklaven, ich zähle jetzt die Untertanen des Römischen Reiches, um mich zu rühmen, wie viele Völker, wie viele Nationen, wie viele Menschen wir Untertanen haben. So, geht's alle in die Ortschaft, wo ihr geboren wurdet und lasst euch zählen. Zu dieser Zeit des Königs Augustus, in jener Zeit, wo das Volk unterdrückt war, in jener Zeit, wo das Volk nichts tun konnte und sie taten alles, um ja nicht die Römer irgendwie zu erzürnen, kommt Jesus Christus und wird geboren. Und er konnte das nicht aufhalten. Gott verwendet dieses Timing und sagt, okay, das ist das Timing und ich spiele alle Dinge in meinen Willen hinein. Konnte nicht aufhalten. Herodes war außer sich, dass er gehört hat von den Weisen, da kommt jemand und der macht mir Konkurrenz. Auch nur der Gedanke, dass sein könnte. Ein Baby soll ihm Konkurrenz machen. Ein Baby soll ihm Konkurrenz machen. In einer Ortschaft, wo man sie vielleicht auf dem Moped in 30 Sekunden durchquert hat. Zu Fuß in einer Minute. Klein war das. Kleine Ortschaft. Und er wollte alle umbringen. Und wie durch ein Nadelohr sind sie entkommen. Jesus sollte gesteinigt werden. Er ist entkommen. Nichts konnte ihm widerstehen. Auch nicht die Pharisäer, auch nicht der Tod am Kreuz, nichts konnte ihn halten. Gottes Plan ist vorangegangen. Gottes Plan ist vorangegangen. Und es ging so weiter, und wir sehen auch in der Kirchengeschichte, jedes Mal wurde versucht, dass die Christen unterdrückt werden, dass die Bibel vernichtet wird. Aber im Laufe der Geschichte wurde immer wieder gezeigt, dass Gott und Gottes Plan nichts in die Quere kommen konnte. Und wisst ihr, welches Bild mir hier in Erinnerung gekommen ist? Das ich damit assoziiere und sehe, es ist dieses Bild, das der König Nebukadnezar in seinem Traum gehabt hat. Wisst ihr noch, diese große Statue, die er träumt? Dieses goldene Haupt, diese silberne Mitte, diese bronzenen Beine, diese eisernen Füße gemischt mit Lehm. In all diesem Bild, das dann Daniel deutet, kommt ein letztes Element. Und das ist wesentlich. Und wir lesen hier in Daniel Kapitel 2, Vers 34 und 35 folgendes. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne zu tun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihm zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Es ist hier Jesus Christus gemeint. Der kommt und all diese vorigen Nationen und politischen Systeme und mächtigen Reiche werden zerbrochen. Aber dieser Stein, der ins Rollen kommt, das Reich Gottes, das durch Jesus Christus kommt, alles wird vernichtet, was vorher war. Und es wächst und wächst und wächst und kann nicht aufgehalten werden und füllt die gesamte Erde. Und bis zum heutigen Tag ist das Evangelium bis ans Ende der Welt gekommen. Es geht weiter und es wächst und es geht voran. Und niemand und nichts kann es aufhalten. Auch nicht ein Virus. In diesen Tagen sehen wir als Gemeinde mehr denn je, wie Menschen, die nicht in dieser Gemeinde dabei waren, die keine Wurzeln haben in gläubigen Familien, die zum Herrn finden. Auf den Straßen Wiens können unsere Geschwister bezeugen, dass Menschen offener sind, das Evangelium aufzunehmen, denn je. Es kann niemand Gott aufhalten. Es kann nichts Gott aufhalten. Und die Geburt Jesu Christi bezeugt dies ganz, ganz klar. Niemand konnte den Plan Gottes aufhalten. als er kam, als er geboren wurde, die Hölle qualmte, die Menschen drehten durch. Der Teufel hat alles versucht, was er konnte, aber niemand und nichts konnte ihn aufhalten. Wenn der Stein ins Rollen gekommen ist, hat er sein Ziel erfüllt und er rollt weiterhin und erfüllt die gesamte Erde auf. Gott kann nicht aufgehalten werden und Gott kann nichts im Wege stehen. Das gilt für die Geburt Jesu Christi, das gilt für den Heilsplan Gottes für die gesamte Menschheit, aber das gilt auch für dich. Das gilt auch für dein Leben. Das gilt auch für die Widerstände, die du erlebst. Gott kann nichts aufhalten. Auch nicht die Probleme, die du Angesicht zu Angesicht jeden Tag siehst. Auch die Schwierigkeiten, die du siehst. Und das schenkt mir Mut, in den Kampf zu gehen, Gott treu zu bleiben und zu sagen, Herr, wenn du der Sieger bist und ich auf deiner Seite bin, dann bin ich auch mit dir ein Sieger. Das heißt, wenn deine Botschaft, wenn dein Reich 2000 Jahre lang nicht aufgehalten werden konnte, wenn ich dir vertraue und dir nachfolge, dann ist egal, was kommt, dann werde ich nicht aufgehalten werden können. Die Kirche oder die Gemeinde Jesu Christi war niemals ein rigides, großes Gebäude, das sensibel war. Die Gemeinde Jesu Christi hat nur einen fixen Ankerpunkt gehabt, das war Jesus Christus. Am Anfang haben sie sich in der Synagoge getroffen, bis sie rausgeworfen wurden. Sie haben sich dann in den Häusern getroffen, bis sie verfolgt wurden. Aber dann haben sie sich in den römischen Gefängniszellen versammelt und haben gesungen. Als die Leute sie satt waren, dass sie in den Zellen sangen, haben sie sie in die Arenen geschickt, wo die Mengen geschrien haben und für Brot und Spiele das Blutvergießen als ein Kinobesuch für damals gesehen haben. Und die Arenen mussten schweigen, weil diese Menschen konnten nicht aufhören, ihren Gott zu loben und zu preisen. Und ein Nero und die Kaiser mussten erzittern, weil sie konnten es nicht aushalten, wie diese Menschen mit einem Lächeln im Gesicht für ihren Heiland sterben. Und für sie, für den großen Cäsar, kein Mensch das hätte tun können und wollen. Wer war dieser Christus? In Afrika gab es keine Kirche und ich war auch dort. Und wisst ihr, wo Gemeinden gegründet werden in Afrika? Unter dem größten Baum im Dorf, wo es viel Schatten gibt. Dort beginnt die Gemeinde und sie versammelt sich. Die Gemeinde hat nie Kathedralen gebraucht. Als es keine gab, wurden die Gefängniszellen zu Kathedralen. Als sie sich nicht zu Hunderten treffen konnten, haben sie gesagt, die Bibel sagt uns, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt ist, ist anwesend. Halleluja, das ist genug für uns. Unsere Brüder aus dem kommunistischen Zeitalter haben gesagt, es ist schön, im Taufbecken getauft zu werden. Wenn es aber keines gibt oder wir nicht taufen dürfen, Halleluja, ein zugefrorener Teich oder Bach im Wald zur Mitternacht ist genug. Dort ist Jesus präsent und des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes werden dort Menschen getauft. Kein Problem, Halleluja. Ihr sagt, dass wir eine Sekte sind, ihr sagt, wir sind nicht anerkannt, ist uns egal. Wir machen weiter, weil wir sind bei Gott anerkannt. Oh, die Gemeinde war nur Christus verbunden, niemals systemgebunden oder zeitgebunden. Und wisst ihr, deswegen mag ich Corona. Deswegen mag ich Corona, weil Gott uns sagt, steht auf, ihr eingeschlafenen Affen. Ihr glaubt, dass ihr nur große Gebäude braucht mit gefüllten Bänken, wo ihr sitzt und einfach einem Programm durchgeht und eigentlich ohne einem äußerlichen System, einem innerlichen System verfallen seid, weil man todspirituell sein kann und dennoch dankbar sein kann, dass man eine Form hat. Wacht auf und denkt an die Essenz. Und die Essenz ist Christus und Christusgebundenheit. Nicht Form, Liturgie, System, Programme, sondern in Christus nachfolgen, mit ihm unterwegs sein und verstehen, dass er nicht aufgehalten werden kann. Ja, es war schön die Zeit, wo wir hier volles Haus gehabt haben, Programme und Lobpreis in verschiedenen Formen. Aber wisst ihr was? Heute habe ich ein Gespräch mit jemandem gehabt, und es hat mir wieder die Augen geöffnet. Wir sind am Punkt angelangt, wo wir aufhören müssen, zu hoffen, dass es wieder so sein wird, wie es war. Unser Ziel als Gemeinde Jesu Christi ist es nicht, dass Corona vorbeigeht und wir wieder dort sind, wo wir waren, bei den Programmen und Momenten. Es ist der Zeitpunkt zu verstehen, dass Gottes Plan vorangeht. Dass Gottes Reich vorangeht. Und wenn sich die Form ändert Und wenn sich die Zeiten ändert und wenn es nie wieder so sein wird in der Form, wie es war, Halleluja, Jesus ist derselbe geblieben und in der Art und Weise, wie er eine Tür aufmachen wird, werden wir vorangehen. Auch wenn es nie wieder vollen Gottesdienst geben wird, auch wenn es keine vollen Gebäude geben wird, das Reich Gottes geht weiter, der Stein rollt weiter und egal wie die Form sein wird, mit Jesus werden wir Sieger sein und wir gehen weiter. Lass uns nicht in eine nostalgische Depression verfallen. Lass uns nicht einer Form nachtrauern, lass uns nicht einer Gemütlichkeit nachtrauern, sondern gehen wir dorthin, wo der Meister hingeht. Und ändern sich die Zeiten, so mögen sie sich ändern, aber eines bleibt, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir folgen nicht einer Form nach, wir folgen nicht einer Epoche nach, wir folgen dem lebendigen Jesus Christus nach. Gott lässt dich nicht aufhalten. Und das wird uns gesagt durch die Geburt Jesu Christi. Wird er nicht in einem Palast von David geboren? Kein Problem, der König kommt in einer Krippe zur Welt. In einem Stall kommt er zur Welt und er kommt zur Welt. Nehmen Sie nicht an, kein Problem. Geben Sie ihm keinen Thron, sondern ein Kreuz. Kein Problem, der Plan Gottes wird durch das Kreuz erfüllt. Gelobt sei sein Name. Nehmen Sie nicht die Priester und Schriftgelehrten an, sondern die Prostituierten und die Zöllner. Halleluja, durch die wird das Reich Gottes weitergehen. Und Gott geht weiter. Die Frage ist, gehst du mit? Die Frage ist, gehst du mit und lässt dich nicht aufhalten von Gedanken und von Vorwürfen und von Vorstellungen, wie es sein sollte oder hätte sein sollen? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Deswegen ist Jesus gekommen. Gott will uns heute Abend durch Bethlehem sagen, er hat dich nicht vergessen. Oh, er hat dich nicht vergessen. Er sieht dich, er sieht deinen Schmerz, er sieht deine Probleme. Er sieht, wo du bist und er hat gute Pläne für dich. Er hat gute Pläne für dich. Ich will dir sagen, Bethlehem möchte dir heute sagen, Gott hat dich nicht aufgegeben, auch wenn du dich schon aufgegeben hast. Mit deinen Sünden, mit den Dingen, wo du immer und wieder hineinfällst, mit den Dingen, die du nicht in deinem Leben ändern kannst. Hör auf zu versuchen, dich zu verändern. Gott hat die Lösung. Er gibt dich nicht auf, aber vertrau ihm. Und Bethlehem sagt uns, Gott aufgehalten werden. Vertrau ihm. Schau nicht auf die Zeiten, konzentriere dich nicht auf was die Zeiten bringen. Konzentriere dich nicht und lege nicht deine Hoffnung auf das, was die Menschen die Hoffnung legen, sondern folge nach. Folge nach. Konzentrieren wir uns nicht auf die Wellen, so wie es Petrus auf einem Punkt gemacht hat. Schauen wir allein auf Jesus und er wird den Sieg bringen. Ich wünsche euch in diesem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest. Auch wenn es anders ist. Auch wenn es keine Kolinde in dem Sinne geben wird. Auch wenn es leider kein Weihnachtskonzert im Sinne heuer gab. Aber eines ist mehr denn je, die Essenz ist präsent. Jesus Christus ist derselbe. Und wir dürfen ihn feiern und wir dürfen zu ihm kommen und dürfen in ihm verankert werden. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten. Der Herr stärke euch, eure Familien, eure Freunde, Verwandte und alle, die Botschaft heute Abend hören, mögen ihr Leben auf Jesus Christus anvertrauen. Egal, ob sie Weihnachten vielleicht in Quarantäne verbringen werden. Egal, ob sie bei der Familie sein können, mit vielen oder mit wenigen, der Jesus Christus, der in Bethlehem geboren wurde, kann auch heute in dein Herz geboren werden, wenn du ihm auftust und ihm vertraust. Gott segne uns alle. Amen.